Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel und ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen. Mir gegenüber sitzt unsere Sozialrechts- und Sozialpolitik-Expertin Katharina Lorenz. Hallo, ich grüße dich. Guten Tag.
Hallo Steffi, guten Tag.
Hallo. Katharina, meine Liebe, wir sprechen heute über das Thema psychische Erkrankungen.
Genau.
Vor allen Dingen sprechen wir darüber, was man tun kann, wenn man im Job psychisch krank wird.
Ja. Ne,
also wie man möglichst wieder arbeitsfähig werden kann, was es da für Möglichkeiten gibt, wie auch der SOVD helfen kann.
Genau.
Und vor allen Dingen tatsächlich auch natürlich, welche Herausforderungen es so gibt bei dem ganzen Thema, weil das ist ja bei uns auch immer ne, so ein Ding, dass das alles natürlich nicht ganz so einfach ist, wenn man da bestimmte Sachen angehen möchte. Aber du hast natürlich wie immer ganz wertvolle Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer.
Das hoffe ich.
Und was wir auch haben, ist heute ein ganz toller Gast, die zu dem Thema ein ganz tolles Projekt betreut. Da freue ich mich schon sehr drauf. Besonders wichtig ist das Thema auch, weil immer mehr Menschen während ihres Berufslebens psychisch krank werden. Also von daher ist das kein Randphänomen, sondern das findet immer häufiger statt. Und auch wir haben immer mehr Menschen in der Beratung, die eine psychische Erkrankung haben und die sich natürlich so mit der Frage rumschlagen, okay, wie kann ich wieder arbeitsfähig werden? Was kann ich tun, um wieder in den Job zurückzukehren und sowas? Und wie gesagt, da hast du uns ein paar Infos mitgebracht, vor allem aber einen Fall hast du uns mitgebracht, wie immer.
Genau.
Dann schieß doch mal los, um wen geht es und was ist passiert?
Genau. Also Herr Gärtner, Jahrgang 1975, das heißt jetzt 51 Jahre alt.
Okay, ja.
Genau. Ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger und schon seit über 20 Jahren tatsächlich im Job tätig.
Ne? So ein Knochenjob, ne?
Großen Krankenhaus, genau. Machte ihm total viel Spaß, aber er hatte tatsächlich auch ein paar Probleme, gesundheitliche Probleme und deswegen musste er sich beruflich ein wenig umorientieren.
Okay, was hatte er für gesundheitliche Probleme?
Einmal im körperlichen Bereich war es ein Handekzem, ein chronisches.
Oh.
Das heißt, also es war klar, er kann eigentlich im Grunde in der Tätigkeit nicht mehr arbeiten, weil natürlich eine ständige Desinfektion der Hände halt notwendig ist.
Oh,
und das führte dazu, dass sich tatsächlich auch dieses Handekzem chronifiziert hatte. Genau, das war das eine im körperlichen Bereich, aber dann halt auch im psychischen Bereich durch den jahrzehntelangen Schichtdienst, durch die Nachtdienste hatte er tatsächlich große Probleme entwickelt, Schlafstörungen, Magenbeschwerden, psychische Probleme tatsächlich, also eine Anpassungsstörung, eine depressive Episode und es gab auch ein paar Probleme am Arbeitsplatz durch Mobbing. Das heißt, das hat zusätzlich im Grunde belastet, sodass er sowohl körperlich als aber auch gerade auch psychisch sehr angeschlagen war und gesagt hat, also so kann es eigentlich nicht mehr weitergehen und er war zu dem Zeitpunkt, als er zu uns in die Beratung kam, bereits 5 Monate schon krankgeschrieben.
Ja.
Das heißt also auch schon mit einem Krankengeldbezug, denn die Entgeltfortzahlung läuft ja 6 Wochen und danach wird ja dann Krankengeld bezahlt. Und er sagte, ich möchte mir eigentlich jetzt rechtzeitig halt auch Überlegungen machen, wie kann es dann wieder besser werden? Das heißt, wie kriege ich im Grunde auch gesundheitlich die Kurve? Und dazu gehört für mich natürlich halt auch noch eine Berufstätigkeit, weil er war gerade mal 51 Jahre alt und es war klar, er musste bis zum 67. Lebensjahr noch arbeiten. Und er konnte sich das eigentlich auch nicht vorstellen, gar nicht mehr zu arbeiten.
Naja, vor allen Dingen irgendwann, also in dem Alter muss man dann ja auch überlegen, also wann, wenn nicht jetzt, ne?
Genau.
Also das ist in dem Alter, ne, hat er dann jetzt noch, ich sag mal, irgendwie so 16 Jahre bis zur Rente.
Genau. Da kann man noch ein bisschen was machen.
Genau, ne, aber mit 64 nochmal irgendwie beruflich neu durchzustarten, ist natürlich auch irgendwie schwierig. Ne? Also von daher hat er sich da, glaube ich, einen guten Zeitpunkt ausgesucht und finde ich ehrlich gesagt auch sehr verantwortungsvoll, dass er irgendwie sagt, okay, dann versuche ich mich mal beruflich umzuorientieren.
Genau, und dann nahm das so ein bisschen als Anlass und er wollte weiterhin im medizinischen Kontext tätig sein. Er wollte auch auf jeden Fall was mit Menschen machen, weil das, er sagte, also ich brauche den Bezug da halt irgendwie, die soziale Komponente ist mir total wichtig. Ich bin gern mit Menschen zusammen und das soll auch weiterhin tatsächlich im beruflichen Kontext eine große Rolle spielen. Also so ein einfach Verwaltungsjob irgendwo und Excel-Tabellen anpassen, das war jetzt nicht so sein Ding.
Ja, genau. Na gut, ich meine, er bringt ja mit 20 Jahren Berufserfahrung auch wahnsinnig viel Kompetenz mit in dem Bereich generell, ne?
Genau, und das wäre total schade gewesen, wenn er die nicht genutzt hätte.
Ja.
Seine Ausbildung, seine berufliche Praxis, die er hatte, und von daher war das natürlich halt auch wirklich für den Arbeitsmarkt natürlich auch eine ganz wichtige Komponente. Und da gibt es halt immer die Möglichkeit, gerade im beruflichen Bereich, dass man sich an den Rentenversicherungsträger wendet. Das heißt, es gibt da ja nicht nur medizinische Rehabilitationsmöglichkeiten, also die sogenannte Kur zum Beispiel, wenn man jetzt krankgeschrieben ist, Krankengeld zum Beispiel auch bezieht, dass man sagt, so, ich brauche jetzt eine medizinische Reha, um meine Erwerbsfähigkeit halt wiederherzustellen, meine Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Sondern was viele nicht wissen ist, dass sich bei einer Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeiten, das lag ja in seinem Fall vor, das heißt, ne, es war klar, möglicherweise kann er nicht mehr arbeiten, auch einen Anspruch habe auf berufliche Rehabilitation.
Okay, das darf man jetzt nicht verwechseln, ne? Also da fährt man jetzt nicht irgendwie so 3-4 Wochen in eine Klinik bei der beruflichen Reha. Genau. Ich finde das ein bisschen ja.
Also Rehabilitation ist nicht gleich Kurmaßnahme, genau. In so einem stationären Bereich,
genau.
Oder im ambulanten Bereich, sondern hier ging es wirklich um eine berufliche Rehabilitation. Das heißt also eine Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit.
Okay.
Durch zum Beispiel eine Umschulung,
okay, also
oder
das heißt,
eine Ausbildung.
Ne, nichts mit der Gesundheit, also da war er ja wahrscheinlich eh entsprechend in Behandlung.
Genau.
Sondern
genau.
Wie kann er beruflich
genau.
weitermachen,
genau.
mit welchen Maßnahmen und das unterstützt die deutsche Rentenversicherung
genau.
durch eine berufliche Reha.
Genau.
Okay.
Genau, diese gesundheitliche Schiene, schon richtig, durch die Psychotherapie, die er in Anspruch genommen hat, auch bezahlt von der Krankenkasse, war gar kein Problem. Also da war er auch gut irgendwie sortiert. Da sagte er auch, da bin ich auf einem guten Weg. Mhm. Ich habe das gut für mich angefasst. Mit dem Handexem war er ja auch in ärztlicher Behandlung. Das heißt, es wurde ja dann dadurch auch besser, weil er nicht ständig diese Desinfektionsmittel nutzte. Und jetzt ging es wirklich rein darum zu gucken, okay, wie kriege ich eine Arbeitsmöglichkeit wieder hin? Weil es war klar, in diesem medizinischen Kontext, in einem Krankenhaus als Krankenpfleger war eine Berufstätigkeit nicht mehr möglich. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, da kann zum Beispiel durch eine Umschulung erreicht werden, dass man einfach eine andere Tätigkeit ergreift. Und in dieser Tätigkeit dann tatsächlich halt auch wieder Fuß fasst und beruflich erfolgreich ist.
Okay, und die deutsche Rentenversicherung würde dann sozusagen diese Maßnahme finanziell unterstützen?
Genau, also die zahlen verschiedene Sachen. Die zahlen zum Beispiel ein Übergangsgeld während dieser Umschulung, Ausbildung. Die zahlen teilweise Fahrtkosten.
Okay.
Die zahlen zum Beispiel auch ein Lehrgangskosten oder ein Schulgeld, falls es anfallen sollte.
Ja.
Das gibt es ja auch manchmal. Das heißt, es ist so ein breites Potpourri, was man da in Anspruch nehmen kann, möglicherweise sogar Unterbringungskosten, wenn man jetzt halt irgendwo extern,
ach so,
weit vom Wohnungsort entfernt halt irgendwie eine Umschulung machen muss. Also das ist schon ganz, ganz gut, genau.
Ja.
Und deswegen ist da tatsächlich der Rentenversicherungsträger erstmal für Menschen, die aus dem beruflichen Kontext kommen, der richtige Ansprechpartner, genau. Und wichtig ist, wie gesagt, dass ich eine Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit habe, dass die Leistung, die ich beantrage, erforderlich ist, um meine Minderung der Erwerbsfähigkeit aufzuhalten. Also das heißt also, meine Erwerbsfähigkeit halt wiederherzustellen. Und es ist natürlich so, dass die Maßnahme auch irgendwie geeignet sein muss. Also ich muss schon eine Maßnahme ergreifen, wo auch mit höchster Wahrscheinlichkeit sicher ist, dass sie erfolgreich ist. Ne? Dass ich die also psychisch und physisch halt gut durchstehe und dass ich die erfolgreich abschließe und dann wieder im Grunde auch ins Berufsleben eingegliedert werden kann.
Weißt du das? Gucken die sich auch an, was du für Arbeitsmarktchancen hast mit dieser Ausbildung oder mit dem, was du dann machen möchtest? Oder ist das völlig irrelevant?
Naja, es gibt ja die sogenannten Reha-Berater dann bei der DRV und bei der Deutschen Rentenversicherung. Und da wird natürlich schon auch so ein bisschen geguckt, genau. Also erstmal die Eignung, ne, bin ich halt in der Lage überhaupt.
Ja.
Und natürlich wird so ein bisschen schon drauf geachtet, ne, ist das auch erfolgreich? Ist das halt auch eine Tätigkeit, die auch irgendwo jetzt benötigt wird? Also was total Fernes, wo man denkt, okay, also da sind die Berufsaussichten momentan eher sehr stark auf dem absteigenden Zweig und damit kann man eigentlich nicht mehr viel anfangen. Das ist natürlich Quatsch.
Okay.
Genau, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass man schon guckt, gibt ganz viele Möglichkeiten.
Mhm.
Genau.
Okay, und das wollte Herr Gärtner gerne in Anspruch nehmen und hatte sich auch schon was überlegt oder war er da noch völlig offen, was so das neue Berufsbild angeht? Oder
naja, bei diesem Antrag auf die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, also diese berufliche Rehabilitation, ist es erstmal so, dass man den Antrag erstmal grundsätzlich stellt und nicht gleich angibt, welchen Berufswunsch man jetzt hat. Oder
ach so, ich habe gedacht, die wollen das halt schon mal irgendwie ganz genau wissen, um das irgendwie besser beurteilen zu können. Nee, das heißt einfach, du stellst einen Antrag bei der DFV.
Du stellst erstmal einen Antrag. Aha. Also es ist natürlich schon sinnig, sich vorher mal Gedanken darüber zu machen, in welche Richtung man geht. Ja. Also wenn man da jetzt völlig blank irgendwie reingeht, ist natürlich auch blödsinnig. Mhm. Und das hatte er ja gemacht. Das heißt, er hat überlegt, ne, weiterhin irgendwie mit Menschen, weiterhin im medizinischen Kontext, die soziale Komponente muss da sein. Und dann hat er sich überlegt, eine Ausbildung oder eine Umschulung zum Ergotherapeuten wäre eigentlich eine ganz feine Sache. Hat er sich dann auch erkundigt und das schien auch irgendwie so für uns auch so nachvollziehbar, weil er hätte auch die Ausbildung verkürzen können. Normalerweise hast du ja 3 Jahre, er hätte verkürzen können auf 2 Jahre, auch aufgrund seiner beruflichen Erfahrung, die er schon hatte. Und er hatte Abitur. Und es gab halt auch Schulen in der Nähe, wo er tatsächlich diese Ausbildung oder diese Umschulung hätte durchführen können.
Okay.
Das heißt also, es war so eine Geschichte, wo er sagte, das passt eigentlich und es passt auch mit dem, was ich an Erfahrung und an Kompetenzen habe. Und das würde ich gerne machen.
Okay.
Genau. Und von daher ist es so, dass er, wie gesagt, diesen Antrag gestellt hat bei der Rentenversicherung. Und die haben erstmal das bewilligt, also Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Jetzt nicht für die spezielle Umschulung selber, sondern erstmal grundsätzlich gesagt, ja, das passt alles von den Voraussetzungen her, das haben wir. Und du bekommst erstmal dem Grunde nach diese.
Ach, ich das liebe, dem Grunde nach. Deswegen frage ich mich, ist es nicht sinnvoller, schon irgendwie halbwegs im Antrag abzufragen, in welche Richtung das gehen soll? Weil ich fürchte mal, wenn sie den Antrag bewilligt haben und alles gut gelaufen wäre, wäre Herr Gärtner ja nicht zu uns gekommen.
Naja, also es ist dann schon so, dass es, wie gesagt, die Leistung wird erstmal dem Grunde nach bewilligt und dann gibt es anschließend halt dieses Gespräch mit dem Reha-Fachberater, wo nochmal ganz genau geguckt wird, so in welche Richtung können wir denn jetzt gehen bei der Umschulung. Und das ist auch sicherlich sinnig, weil der hat vielleicht nochmal ein paar tolle Ideen, was vielleicht auch möglich wäre.
Ja.
So. Und das hat dann Herr Gärtner auch gemacht. Das heißt, er ist da im Grunde halt hingegangen und hat dann gesagt, ja, ich weiß eigentlich schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Und dann hat der Reha-Berater gesagt, naja, das ist ja ganz schön, dass er diese berufliche Vorstellung hat, aber das passt so mit seinem Leistungsbild nicht so ganz überein.
Das heißt, es passt nicht mit seinem Leistungsbild.
Er sagte halt, also therapeutische oder pädagogische Tätigkeiten, so wie die eines Ergotherapeuten, seien wegen seiner psychischen Belastung ausgeschlossen. Weil er sei ja auch wegen einer Anpassungsstörung und einer depressiven Episode krankgeschrieben, hätte also diese psychische Belastungsstörung und deswegen sei man der Auffassung, dafür sei er jetzt nicht geeignet. Das heißt, man war eigentlich so der Auffassung, dass er nicht in der Lage ist, diese Umschulung tatsächlich erfolgreich durchzuführen, beziehungsweise halt auch in diesem Job dann auch tätig zu sein, ohne dass er nicht wieder krank wird.
Naja, aber ich dachte, die Probleme rührten in erster Linie natürlich durch die Umstände in der Klinik. Ne? Du hattest das Mobbing angesprochen.
Genau.
Und auch durch diese Nacht- und Schichtdienste.
Ja, genau.
Ne? Und da kann ich mir als Ergotherapeut natürlich viel eher einen Job suchen, wo sowas überhaupt nicht gegeben ist.
Genau, und das war auch die Argumentation von uns, dass wir sagten, naja, das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil er ist ja, also er ist in Psychotherapie, die Mobbing-Geschichte war genau innerhalb des Krankenhauses, ja, also durch den Arbeitgeber oder durch das Umfeld. Und genau, seine Schlafstörung und seine psychische Belastung kam ja tatsächlich durch diesen Schichtdienst.
Ja.
Und wenn er diesen Schichtdienst halt nicht mehr macht, dann ist er im Grunde halt eigentlich geeignet, halt auch andere Tätigkeiten halt zu übernehmen. Das war auch unsere Argumentation so ein bisschen. Und er hat dann halt auch medizinische Unterlagen zur Verfügung gestellt von seinen Haus- und Fachärzten, wo ganz klar auch nochmal von medizinischer Seite gesagt wurde, nein, die Belastbarkeit ist tatsächlich da. Er hat eine psychische Belastung, die ist behandlungsbedürftig, die wird ja auch behandelt. Und es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die Belastung dann halt wieder auch für diese Tätigkeit halt möglich ist, wenn er aus dem Krankenhaus weg ist.
Wollte ich gerade sagen, wenn er nicht wieder in das gleiche Umfeld zurückkehrt, ne, mit den gleichen Arbeitsbedingungen.
Genau.
Das heißt, wir haben einen Widerspruch für ihn fertig gemacht. Also er hat wahrscheinlich den Antrag selber gestellt und ist dann zu uns gekommen nach dem Gespräch mit dem Reha-Berater.
Nee, es gab da keinen Bescheid erstmal. Also das hatte ihm der Reha-Berater so nur gesagt.
Ach so,
und
okay.
Dann hat er aber gesagt, ich beantrage jetzt tatsächlich die Kostenübernahme für diese Umschulung zum Ergotherapeuten.
Also egal, was der Reha-Berater sagt, ich beantrage das.
Interessiert mich jetzt nicht, weil ich habe hier Unterlagen mitgeteilt. auch wenn der sozialmedizinische Dienst jetzt sagt, nee, ich sei ungeeignet, ich beantrage jetzt die Kostenübernahme halt tatsächlich für diese Umschulung. Er hat sich dann also eine Schule gesucht, das war alles soweit geklärt. So, und daraufhin hat die DRV ein psychiatrisches Gutachten veranlasst, von dem wir aber erstmal nichts mitbekommen haben. Das heißt, die haben das veranlasst und haben auf Grundlage dieses psychiatrischen Gutachtens entschieden und daraufhin gab es einen Bescheid.
Ach so, okay.
Und in diesem Bescheid war es...
Bisschen kompliziert, ne?
Ja, nee, das ist aber häufig so, dass wir tatsächlich halt erstmal die Unterlagen, die zu dem Bescheid selber und zu der Entscheidung der Behörde geführt haben, erstmal so nicht bekommen. Also gerade bei psychiatrischen Gutachten ist es häufig so, die werden eingeholt, die Behörde prüft und entscheidet dann. Und dann wird ein Bescheid erteilt.
Ach so, okay.
Und wenn ich dann ins Widerspruchsverfahren gehe, dann bekomme ich erst die gesamten Unterlagen halt zugeschickt. Das heißt, ich habe dann Einsicht in dieses psychiatrische Gutachten.
War das ein externes psychiatrisches Gutachten?
Genau.
Ja, ja. Also
genau.
Da hat die DRV jemand von den eigenen Leuten irgendwie beauftragt
genau,
als
die
Gutachter.
Haben gesagt, wie sieht's eigentlich aus mit dieser Umschulung zum Ergotherapeuten? Ist Herr Gärtner geeignet, ja oder nein?
Mhm.
So. Und Spoiler, das psychiatrische Gutachten hat tatsächlich eigentlich gesagt, genau wie wir das halt auch mitgeteilt hatten, die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Krankenpfleger ist halt nicht möglich aufgrund dieses Handekzems, aufgrund der körperlichen Problematik.
Ja.
Auch wegen der Schichtdienste sei er nicht mehr geeignet. Das würde die Belastungsstörung tatsächlich halt wieder aufleben lassen. Aber es wäre eine andere Tätigkeit im therapeutischen oder pädagogischen Bereich möglich für ihn, wenn keine Schichtdienste da sind. Und dann auch tatsächlich 6 Stunden und mehr möglich. Das heißt, es käme dann tatsächlich nur darauf an, keine Schichtdienste mehr und einfach auch ein gutes Arbeitsklima.
Ja.
So. Trotzdem hat die DRV aufgrund dieses Gutachtens abgelehnt.
Und welcher Begründung macht, also was hat sie denn dann gesagt? Ah ja, wir haben bei unseren eigenen Leuten Gutachten in Auftrag gegeben. Die haben das eigentlich positiv beschieden. Halten wir uns aber trotzdem nicht dran.
Das ist gar nicht mal, das kommt tatsächlich ab und zu mal vor, dass wir eigentlich ein positives Gutachten haben, wo eine Leistungsfähigkeit halt festgestellt wird und trotzdem die Behörde sagt, nein, wir sind weiterhin der Auffassung, dass die Leistungen hier tatsächlich nicht geeignet sind, um wieder einzufallen.
Ne?
Das ist total sinnbefreit und das macht es halt auch manchmal tatsächlich so schwierig. Und deswegen ist es auch gut, in solchen Momenten doch mal Widerspruch einzulegen und sich einfach auch mal die ganzen Gutachten und die Unterlagen, die zu der Entscheidung geführt haben, mal einfach zukommen zu lassen, weil man ist manchmal überrascht, was in dem Gutachten drin steht.
Ja, aber offensichtlich war ja das Gutachten für Herrn Gärtner positiv.
Klar,
ne?
Genau.
Da sehe ich den Sinn nicht, so ein Gutachten überhaupt in Auftrag zu geben, wenn ich mich hinterher, also nur in der Hoffnung, es bestätigt meine negative Haltung.
Genau.
Und wenn es nicht so ist, dann entscheide ich trotzdem dagegen.
Genau, ja. Weil man
an die
Entscheidung, also ich sag mal so, an die Auffassung des Gutachters ist man erstmal nicht als Behörde dann gebunden, sondern man kann halt trotzdem dann
klar,
halt eine neue Entscheidung treffen, genau.
Ja.
Und man war weiterhin auf dem Standpunkt, nee, also die seelische Stabilität wäre bei ihm nicht gegeben. Dieser Zustand nach dieser Anpassungsstörung würde dazu führen, dass er auf jeden Fall halt wenn er eine Tätigkeit im pädagogischen oder therapeutischen Bereich wieder ergreift, dass das wieder als zurückkommt. Daher weiterhin keine Kostenübernahme, aber grundsätzlich trotzdem der Anspruch auf eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Also das heißt, schon eine Umschulung würden wir Ihnen finanzieren, aber nicht zum Ergotherapeuten.
Und eigentlich auch nichts anderes therapeutisches und pädagogisches.
Genau,
weil
also
da
auch nicht wieder im medizinischen Kontext.
Also,
genau.
Hätte jetzt zum Beispiel Florist oder Tischler werden können.
So ungefähr, genau.
Okay.
Da hätten sie vielleicht auch nochmal irgendwie eine psychische Belastung halt gefunden. Keine Ahnung, was sie dann halt gesehen hätten.
Ja.
Genau, und das war wirklich halt einfach total schräg. Und dann sind wir ins Widerspruchsverfahren gegangen, haben also Widerspruch gegen diesen Bescheid erhoben und haben nochmal relativ klar auch dargestellt, was tatsächlich halt Ergotherapeuten eigentlich brauchen an Fähigkeiten. Ne? Das heißt also pädagogische Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeit, natürlich auch eine gewisse soziale und psychische Stabilität. Und haben dann halt alle Argumente von der Rentenversicherung dann dementsprechend entkräftet, auch nochmal mit Gutachten.
Mit ihrem eigenen Gutachten wahrscheinlich.
Mit dem eigenen Gutachten natürlich, das war für uns ja wirklich sehr, sehr positiv, aber auch nochmal mit einer Stellungnahme der Psychotherapeutin. Und haben es tatsächlich dann auch geschafft, dass im Widerspruchsverfahren dann eingelenkt wurde.
Oh, sehr
und
gut. Ja.
Genau, dann tatsächlich hier dann doch die Umschulung finanziert wurde. Und Ich finde, der Fall zeigt einfach auch nochmal, dass man wirklich bei solchen Geschichten, gerade wenn es um die berufliche Reha geht, also um eine, bei einer Umschulung nochmal ganz genau wirklich halt sich die individuelle Situation anguckt. Mhm. Ne? Und nicht jede psychische Belastungsstörung ist halt gleich. Also ja, hier war einfach auch nochmal wichtig, in welchem Kontext hatte er diese Belastung? Mhm. Ne? Warum ist er überhaupt im Grunde in diese Belastungsstörung gekommen? Und da wirklich ganz genau nochmal zu gucken, passt das dran trotzdem und ist er trotzdem vielleicht auch geeignet für diese neue Tätigkeit, das hat der Rentenversicherungsträger tatsächlich sträflich vernachlässigt, da nochmal genau drauf zu gucken, ja.
Ja, das klingt tatsächlich sehr, sehr seltsam. Ja, weil eine psychische Erkrankung ist halt tatsächlich
vielfältig.
Kein gerader Bruch des Schienbeins oder irgendwie sowas.
Genau, das
ist, wo dann klar ist, okay,
genau,
das kannst du damit noch oder das kannst du damit nicht.
Genau,
ne, da muss man vielleicht ein bisschen näher hingucken irgendwie.
Genau, ja. Genau. Also das zeigt es, glaube ich, nochmal ganz gut.
Mhm. Okay, das nehmen wir mal so mit, ne? Nicht einfach aufgeben, näher hingucken, sich Hilfe vom SOVD suchen.
Auf jeden Fall,
Auf jeden Fall.
Nicht einfach jeden Bescheid irgendwo so schlucken.
Richtig. Dann kommen wir mal zu der heutigen Zahl, meine Liebe.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Das ist die 14,3.
Wochen.
Nee, aber wäre auch schön gewesen. Nee, tatsächlich, um 14,3% haben die Krankheitstage aufgrund einer psychischen Erkrankung in Deutschland zugenommen.
Ui,
2024. Mhm. Und das ist natürlich schon ein ziemliches Brett, wo man sich mal fragen kann, okay, was stimmt so mit der Arbeitsumgebung in Deutschland irgendwie nicht?
Ich würde auch eher darauf achten, genau.
Ja, gut, es gibt ja auch viele PolitikerInnen, die finden, ne, Deutsche lassen sich zu schnell krank schreiben.
Logisch,
und
wir sind nicht mehr leistungsfähig.
Genau, Krankheitstage aufgrund einer psychischen Erkrankung haben nur was mit mangelnder Leistungsfähigkeit zu tun. Aber tatsächlich sind das ja eher besorgniserregende Zahlen, die DRK da irgendwie liefert. Also weil 14,3% mehr Krankheitstage wegen psychischer Erkrankung innerhalb eines Jahres, also ne, gegen zum Vorjahr, finde ich schon tatsächlich sehr prägnant und echt
viel.
Das ist wirklich viel.
Ja.
Genau. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns mit dem Thema psychische Erkrankungen beschäftigen, dass wir darüber sprechen, was wir vielleicht auch für Betroffene tun können. Mhm. Und deshalb haben wir uns einen Gast eingeladen, die, wie ich ja schon gesagt habe, ein ganz, ganz tolles Projekt betreut. Und darüber reden wir jetzt.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Simona Maltese vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit aus Mannheim. Hallo Frau Maltese, herzlich willkommen auf dem Ponyhof.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Sie sind uns heute per Zoom zugeschaltet, direkt aus Mannheim, frage ich gerade mal. So, sind Sie in Mannheim gerade?
Nein, ich bin in Frankfurt.
Ach so. Ich nochmal nachgefragt habe. Frau Maltese, wir haben in unserem ersten Teil des Podcasts schon über das Thema psychische Belastungen, vor allen Dingen auch im Berufskontext irgendwie gesprochen, wie das ist mit einer beruflichen Reha und warum es tatsächlich manchmal mit psychischen Erkrankungen auch schwierig ist, da entsprechende Maßnahmen bezahlt zu bekommen und was wir als SOVD dafür auch tun können. Und natürlich ist es uns als SOVD auch immer wichtig, darüber zu reden, was man für Betroffene eigentlich tun kann. Und in der Recherche, was es alles zu dem Thema so gibt, sind wir auf Ihr Projekt aufmerksam geworden. Das Projekt nennt sich MHFA Ersthelfer. Und das betreuen Sie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Holen Sie uns mal ins Boot. Was steckt genau dahinter, hinter dem Projekt?
Also die Idee, einen Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit nach dem Vorbild der Ersten Hilfe für körperliche Erkrankungen zu entwickeln, die stammt ursprünglich aus Australien. Mhm. Dort wurde im Jahr 2000 das innovative Programm Mental Health First Aid, also MHFA, gegründet. Und das Programm wurde eben von professionellen ExpertInnen, aber auch von Betroffenen gemeinsam entwickelt. Derzeit ist es weltweit in über 40 Ländern aktiv und hat bereits über 8 Millionen Ersthelfende für psychische Gesundheit ausgebildet.
Oh, wow.
Das ist viel, ja.
Ja.
Okay.
Und MHFA International in Australien eben vergibt pro Land eine Lizenz. Und die Lizenz, dieses Programm in Deutschland auszurollen, hat eben das Zentralinstitut für seelische Gesundheit bekommen. Und also es ist unser Träger und wir sind da im Herbst 2020 in Deutschland an die Öffentlichkeit gegangen mit dem Projekt.
Während der Corona-Pandemie.
Ganz genau, ja. Okay. Allerdings, das Ganze gibt es, diesen Kurs, der dauert eben 12 Stunden und den gibt es in Online- und im Präsenzformat. Wir sind natürlich dann während der Pandemie zunächst mit dem Online-Produkt gestartet, nachdem wir vorher einige Testkurse in Präsenz gemacht hatten. Wir sind ein Leitungsteam aus 3 Personen. Das sind der Michael Deutschle, Tabea Send und ich. Ich selbst bin psychologische Psychotherapeutin, arbeite eben am Zentralinstitut und bin in dieses Projektteam gekommen. Und wir haben dann zusammen dieses Programm mit inzwischen sehr vielen Mitarbeitenden entwickelt, an Deutschland angepasst, ans Hilfesystem und sind dann eben an die Öffentlichkeit gegangen. Seitdem haben wir über 60.000 Ersthelfende in Deutschland ausgebildet.
Wow.
Und außerdem gibt es bundesweit über 500 InstruktorInnen. Das sind die Fachpersonen, die eben deutschlandweit die MHFA-Ersthelferkurse anbieten.
Ach so, das ist quasi wie, also ich kenne die Ersthelferkurse, die ich machen musste, auch so als betriebliche Ersthelferin.
Genau.
Ne, bei den Johannitern. Und da hat jemand von den Johannitern eben diesen Erste-Hilfe-Kurs durchgeführt und bei ihnen sind das diese InstruktorInnen irgendwie, die das, die sozusagen diese speziellen Erste-Hilfe-Kurse machen.
Ganz genau, ja.
Okay.
Kann ich denn jetzt selber als Privatperson auch so einen Kurs durchführen oder brauche ich da bestimmte Vorkenntnisse oder wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich erstmal der Kurs an sich, wenn man am Ersthelferkurs teilnehmen möchte, dann braucht es keine Vorkenntnisse, allerdings natürlich ein Interesse und das Bedürfnis, auch Menschen im Umfeld unterstützen zu wollen, die psychische Gesundheitsprobleme haben. Die Kurse an sich werden eben von professionellen InstruktorInnen gehalten. Das sind zum Beispiel PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen oder auch Sozialarbeitende mit Fachweiterbildungen oder auch Fachpflegepersonen für Psychiatrie. Die Personen, die haben eben professionelle Erfahrung in der Unterstützung und Behandlung von Menschen mit psychischen Störungen, ein fundiertes theoretisches Fachwissen über psychische Störungen und auch deren Behandlungsmöglichkeiten und natürlich Erfahrungen in der Behandlung beziehungsweise auch mit dem Leiten von Gruppen oder Präsentationen. Und diese Menschen, die bewerben sich eben und werden dann einmal im Monat in einer 4- bis 5-tägigen Weiterbildung vor Ort in Mannheim ausgebildet.
Und die bieten das dann bundesweit an. Das heißt, es ist schon qualitätsgesichert, dass sie einmal sagen, okay, ich hole mir alle zusammen und habe diese 5 Tage, um dann im Grunde auch gewisse Qualitätsstandards einfach auch zu setzen. Sind die dann aus Australien vorgegeben? Weil Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben sich auf dieses Programm beworben oder wie ist das?
Also die Qualitätsstandards, die wir, die sind natürlich insgesamt, ist es angestrebt, dass Menschen mit guter, professionellen Background diese Kurse halten, dass die auch einen hohen Qualitätsstandard haben. Und wir, dadurch, dass wir die Lizenz bekommen haben, haben natürlich auch die Pflicht, sozusagen darüber zu wachen, dass die Kurse qualitativ hochwertig gehalten werden. Ja. Und deswegen haben wir eben diese Qualitätskriterien, diese Anforderungen an den Background der Instruktorinnen gemacht und beurteilen auch entsprechend, wer eben für geeignet ist, dieses Wissen zu vermitteln und wer vielleicht nicht genug Background hat.
Okay.
Wenn ich jetzt als Privatperson oder vielleicht auch als Unternehmen sage, okay, ich möchte mal gerne so einen Kurs mitmachen, weil das Thema ist mir wichtig oder ich als Privatperson, wie Sie gerade schon sagten, habe vielleicht in meinem Umfeld jemanden mit einer psychischen Erkrankung und den möchte ich gerne unterstützen oder wie auch immer. Wie komme ich an so einen Kurs und was lerne ich da ganz konkret?
Also zunächst gibt es öffentliche Kurse, das heißt, es sind Kurse, die wirklich für alle Personen, die Interesse haben, buchbar sind. Die finden sich auf unserer Homepage, hfa-ersthelfer.de. Da gibt es so eine große Tabelle als Übersicht, wo man eigentlich fast jeden Tag werden neue Kurse eingestellt. Okay. Also man findet wirklich sowohl online als auch in Präsenz eigentlich überall Kurse und kann sich dafür ganz normal anmelden. Natürlich bieten wir auch Kurse an für Unternehmen und Organisationen, die dann eben geschlossene Kurse sind. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte das in meinem Unternehmen ausrollen und möchte gerne Ersthelfende aus allen Teams zum Beispiel schulen, dann stellt das Unternehmen eben 15 Leute zusammen aus den unterschiedlichen Teams und fragt bei uns an nach eben einem spezifischen, maßgeschneiderten Kursangebot. Also diese Möglichkeit gibt es auf jeden Fall auch. Und dann lernt man eben in diesem Kurs, wie man nahestehenden Personen, seien es Familie, KollegInnen, Freundeskreis, Unterstützung bei psychischen Gesundheitsproblemen bieten kann und auch bei psychischen Krisen sicher reagieren kann. Das heißt, man wird in 12 Stunden lernt man eben zunächst so ein Basiswissen zu den häufigsten psychischen Störungen wie Depressionen, Angststörungen, Psychosen und auch Substanzmissbrauch und Abhängigkeit. Die Teilnehmenden lernen aber auch etwas über das Verhalten in akuten Krisen, zum Beispiel bei Suizidgedanken oder Panikattacken. Und darauf aufbauend lernen dann die Kursteilnehmenden, wie sie die Störungen frühzeitig erkennen können, Zugang zu Betroffenen finden und auch gezielt unterstützen und so möglicherweise sogar Leben retten können. Und die Kursteilnehmenden lernen aber auch, wo es deutschlandweit Hilfeangebote gibt, wie sie Betroffene ermutigen können, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wichtig ist dabei aber auch noch so zu lernen, dass sie entscheiden, ob es sich eben um eine akut lebensbedrohliche Krise handelt und umgehend Hilfe hinzugezogen werden muss oder ob es, in dem anderen Fall können eben Ersthelfende eine persönliche Hilfestellung geben bei sich entwickelnden psychischen Gesundheitsproblemen und darauf folgend auch die Betroffenen eben im Aufsuchen von professionellen AnsprechpartnerInnen unterstützen. Gleichzeitig werden dann im Kurs die gelernten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch praktische Übungen mit Gesprächstechniken und Rollenspielen abgebildet und verfestigt. Also es wird sehr, sehr viel geübt im Kurs. Weil das Wichtigste ist ja immer, die Person im Umfeld, die Hemmungen zu überwinden und die Person im Umfeld anzusprechen. Das heißt, zu sehen, okay, hier geht es jemandem nicht gut. Ich habe beobachtet, die Person hat sich verändert. Wie trete ich jetzt in Kontakt? Wie melde ich genau das zurück, was ich gesehen habe, was ich beobachtet habe, was mir Sorgen macht? Und das wird eben im Kurs sehr, sehr viel geübt, dass die richtigen Worte gefunden werden, dass so ein Raum aufgemacht wird, wo die betroffene Person sich auch sicher fühlt und über ihren Zustand sprechen kann.
Ja, aber wir haben das manchmal so in der Rechtsberatung, ne? So, dass wir ja auch mit Mitgliedern zu tun haben, die natürlich auch in psychischen Problemlagen einfach sich befinden. Und da ist es häufig einfach auch so, ich glaube, das wäre wirklich halt auch was, wie man mit solchen Menschen dann umgeht. Oder wenn jemand zum Beispiel halt auch Suizidgedanken in so einem Beratungsgespräch halt irgendwie äußert. Ich glaube, da ist auch manchmal so eine Hilflosigkeit seitens der BeraterInnen dann halt auch da, dass man gar nicht weiß, wie soll ich das jetzt auffangen? Also das ist, glaube ich, halt auch ein ganz schwieriges Thema.
Das ist ein sehr schwieriges Thema, ja. Und da kursieren ja auch sehr viele Mythen in der Gesellschaft. Ne? Ich darf das Thema gar nicht ansprechen, sonst bringe ich die Person erst recht auf die Idee zum Beispiel. Ne? Und genau diese Mythen, die versuchen wir auch im Kurs zu entkräften und wissenschaftlich evidenzbasiert eben zu belegen, dass genau hier in dem Falle eben das Ansprechen genau das Richtige ist. Und so auch den Ersthelfen eben Sicherheit zu geben, da kompetent aufzutreten und zu reagieren und sich nicht die ganze Zeit zu fragen, soll ich das jetzt ansprechen oder wecke ich damit schlafende Hunde?
Ja, ich finde das auch wichtig, weil ich, weil Sie das nochmal so ansprachen, ne, Substanzmissbrauch gerade, das ist ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Vorgehensweise, die Problematik bei Betroffenen irgendwie anzusprechen, ohne vielleicht zu vorwurfsvoll zu werden und da irgendwie eine Tür zuzumachen oder sowas, ne? Deswegen finde ich das auch nochmal irgendwie einen ganz spannenden Punkt. Und das kann, glaube ich, auch, also auch im Arbeitsumfeld ja auch wirklich wichtig sein, ne?
Ja, gerade im beruflichen Kontext, wenn man das Gefühl hat, man hat ja als Arbeitgeber auch eine gewisse Fürsorgepflicht.
Na, aber auch so unter Kolleginnen oder irgendwie sowas, ne?
Ja, ich finde aber auch darunter, klar, logisch. Und wenn ich da das Gefühl habe, da ist möglicherweise, steht was im Raum, klar, wie soll ich das ansprechen?
Darf ich fragen, sind diese Kurse kostenpflichtig?
Ja, die Kurse sind kostenpflichtig. Also für Einzelteilnehmende liegt der Richtpreis ungefähr bei 220 Euro eben für diese 12 Stunden inklusive umfangreichem Material.
Ja.
Also die Teilnehmenden bekommen auch ein Workbook und ein sehr dickes Handbuch zu diesem Kurs, wo sie dann danach nachschlagen können. Aber natürlich gibt's auch in Unternehmen, die sagen eben, okay, sie machen das als eine Maßnahme fürs Teambuilding und auch für die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden, dass sie dann eben die Kurse für die Mitarbeitenden anbieten.
Ja, genau.
Und es gibt natürlich auch Kurse, die dann gesponsert sind zum Beispiel. Also da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, sich auch Unterstützung zu holen, so einen Kurs finanzieren zu lassen.
Wie ist so das Feedback der Teilnehmenden bei Ihnen? Was melden die Ihnen so zurück? Weil ich kann mir vorstellen, also eben gerade so psychische Erkrankungen sind halt auch mit vielen Unsicherheiten verbunden. Das sagten Sie ja auch nochmal gerade, spreche ich das an? Ja, nein. Und ich glaube, da kann ja so ein Kurs helfen. Ist das auch das, was Sie so zurückbekommen von den Teilnehmenden?
Ja, also das Feedback der Teilnehmenden ist sehr positiv. Die meisten Menschen empfinden eine große Dankbarkeit auch, dass sie eben jetzt Wissen haben und Kompetenzen, auf Betroffene zuzugehen und sich nicht mehr so hilflos fühlen, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Dankbarkeit und Offenheit da für dieses Thema und sehr viel, ja, Dankbarkeit einfach, so die Möglichkeit zu haben, jetzt auf Betroffene zugehen zu können und Handwerkszeug zu haben.
Ja, ich glaube, die Sicherheit spielt dann eine große Rolle, ne? Das ist einfach so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht wirklich halt so ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen oder was anzusprechen. Das ist schon ein wichtiger Punkt, ja.
Ja, weil es ist ja schon so, also behaupte ich jetzt einfach mal, wenn Sie jemanden haben, der depressiv ist, sprechen Sie den ja wahrscheinlich ganz anders auf die Problematik an, als jemanden, der vielleicht wirklich eine Borderline-Störung hat oder irgendwie sowas. Also, und das muss man ja irgendwie auch wissen und unterscheiden können, ne?
Genau, also grundsätzlich sollen die Ersthelfenden natürlich keine Diagnosen stellen. Aber worum es geht, ist eben so Symptome zu erkennen und einordnen zu können und dann auch zu merken, okay, die Person sollte sich Hilfe suchen, die hat sich verändert, die sollte ich ansprechen und Unterstützung anbieten.
Ja, also ich kann mir das auch vorstellen, gerade wenn jemand, der mir nahesteht, zum Beispiel eine Panikattacke hat oder so, das kann ja durchaus irgendwie einen lebensbedrohlichen Eindruck irgendwie vermitteln, ne? Und da zu wissen, wie man da vielleicht irgendwie von außen, was man da tun kann, wenn es dem anderen offensichtlich so schlecht geht, dass er das Gefühl hat, weiß nicht, zu ersticken oder zu sterben oder sowas. Ja. Das ist ja wirklich tatsächlich ganz, ganz wertvoll, ne?
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Wir hatten vorhin kurz angesprochen, dass tatsächlich die psychischen Beschwerden oder psychische Probleme ja immer mehr zunehmen und dass es da auch immer mehr Krankheitstage eigentlich so gibt. Wenn wir uns das mal so allgemein angucken, psychische Gesundheit, Arbeit kann halt ja auch krank machen oder das Arbeitsumfeld haben wir vorhin halt so ein bisschen festgestellt, auch bei unserem Fall, den wir besprochen haben. Was meinen Sie denn, was muss sich denn im Bereich des Arbeitslebens, im Arbeitsumfeld so ändern, damit Menschen durch ihren Job einfach auch nicht krank werden oder noch kränker werden, als sie vielleicht auch sind im psychischen Bereich?
Also grundsätzlich muss man das Thema ja von zwei Seiten sehen. Also Arbeit ist ja auch was ganz Wichtiges und Wertvolles und Sinnstiftendes, was Menschen eigentlich hilft, psychisch gesund zu bleiben, weil es eben auch ja eine gewisse Tagesstruktur gibt. Man bekommt etwas zurück, man bekommt eine gewisse Wertschätzung, man hat Gestaltungsmöglichkeiten unter Umständen, ne? Deswegen ist Arbeit natürlich auch eine sehr wichtige Komponente im Leben der Menschen. Aber natürlich kann Arbeit, wenn sie bestimmte Bedingungen hat, eben auch dazu führen natürlich, dass Menschen erkranken. Und das ist natürlich auch in Kombination zu sehen mit insgesamt höheren gesellschaftlichen Belastungen. Also viele Menschen erleben mehr Stress, Unsicherheit, Verdichtung im Arbeitsalltag, aber auch so private Belastungen. Und das führt natürlich dazu, dass auch psychische Erschöpfung häufiger wird und die Fehltage aufgrund Diagnosen im psychischen Gesundheitsbereich eben zunehmen. Allerdings wird ja auch heute verbessert diagnostiziert. Früher wurden eben psychische Probleme ja oft anders etikettiert, ne, als körperliche Beschwerden, Schlafstörungen, Rückenschmerzen oder gar nicht benannt. Und heute trauen sich auch mehr Menschen, offen davon zu sprechen. Gleichzeitig gibt es eben mehr Sensibilität für psychische Gesundheit, ne? Also Mitarbeitende nehmen die eigene Gesundheit ernster und holen sich oft eher rechtzeitig Unterstützung. Und das führt natürlich auch zu steigenden Zahlen,
ist klar. Stimmt,
langfristig aber zu weniger chronischen Ausfällen. Gleichzeitig, und das ist, denke ich, der Knackpunkt, die Arbeitswelt ist in einem Wandel. Das heißt, wir haben Themen wie ständige Erreichbarkeit, hohen Zeitdruck, wir haben den demografischen Wandel und die erhöhen natürlich das Risiko für psychische Belastung und Überlastung, selbst in Unternehmen, die viel Prävention anbieten. Und deswegen denke ich, sollte man sehr genau auf die Mitarbeitenden hören, wenn über Belastungen geklagt wird, um zu schauen, wo kann man die Arbeitsbedingungen verändern. Aber natürlich auch die Menschen befähigen, selbst etwas zu tun, ne? Selbst handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, selbst Prävention zu betreiben, darauf zu achten, dass die Basics, stimmen, also, gesunde Ernährung, Bewegung, gesunder Schlaf. Und ne, dass es die Menschen lernen, auch darauf zu achten. Was natürlich in unserer heutigen Zeit, wo alles so rasant geht, oftmals sehr schwierig ist. Ne? Aber auf diese Sachen sollte auf jeden Fall, also bei diesen Basics, ist es sinnvoll und gut anzusetzen. Und wenn die Menschen sich der Wichtigkeit dieser Punkte eher bewusst sind, dann können sie vielleicht auch mehr für sich tun. Einerseits und andererseits muss aber natürlich auch vom Arbeitgeber darauf geachtet werden, wie genau ist das Arbeitsumfeld, wie viele Personen erledigen welche Aufgaben, wie sieht der Stellenschlüssel aus und wie kann ich da eben gut Prävention betreiben, dass die Mitarbeitenden eben nicht erst in eine Überlastung reinkommen. Dazu gehört aber natürlich auch, dass der Arbeitgeber, also dass die psychische Gesundheit dem Arbeitgeber auch wichtig ist und dass bewusst ist, welche Zustände eben zu Überlastungen führen.
Haben Sie das Gefühl, dass Arbeitgebende das Problem tatsächlich so ernst nehmen, wie es genommen werden sollte? Oder das kann man wahrscheinlich gar nicht so pauschal sagen, oder?
Also ich denke, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Es gibt da sehr viel Initiativen, sehr viel Aufklärungsarbeit und ich glaube, spätestens seit der Pandemie ist das Thema mehr in den Fokus gerückt. Aber natürlich ist auch noch Luft nach oben. Und es gibt durchaus Unternehmen, wo es eben diesen Kulturwandel noch nicht gegeben hat und wo darauf einfach nicht so viel geachtet wird.
Da wäre ja der erste Schritt zur Besserung, würde ich sagen, wenn man Ihre Ersthelferkurse buchen würde als Unternehmen, dann könnte man den ersten Schritt in Richtung Awareness und Unterstützung bei psychischen Erkrankungen machen, würde
Auf
ich
jeden
sagen.
Fall. Ist ein guter erster Schritt, ja.
Oder
Ja,
würde ich doch
betriebliche
sagen.
Gesundheitsvorsorge ist halt einfach nicht nur der körperliche, sondern halt auch der mentale Aspekt. Und ich denke halt, das muss man einfach auch zusammensehen, ne? So, weil früher ging es immer nur darum, höhenverstellbare Schreibtische oder halt irgendwie, ne, um den Rücken zu entlasten.
Arbeitsplatzbrille.
Arbeitsplatzbrille, ja, ist auch wichtig natürlich und schön.
Natürlich, diese
Aber
Komponenten sind alle wichtig, ja. Aber es geht halt nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um die psychische. Und da muss man eben an den Arbeitsbedingungen auch schrauben und da dran gehen.
Ja, deswegen, ja.
Das war doch ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, Frau Maltese. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof waren.
Genau.
Wir werden auf alle Fälle natürlich Ihre Internetseite und all das, was an wichtigen Infos noch dazu kommt, in unseren Shownotes verlinken, sodass die Hörerinnen und Hörer da auf alle Fälle Zugriff drauf haben und sich nochmal über die Ersthelferkurse schlau machen können. Vielleicht gibt es ja auch Interessierte, die sich als InstruktorInnen irgendwie ausbilden lassen möchten. Und also ich bin sehr gespannt. Ich werde mir das auf alle Fälle nochmal näher angucken. Ja, und vielleicht überlegt sich ja auch mal der SOVD als Arbeitgeber, so einen Ersthelferkurs irgendwie anzubieten. Das würde mich jedenfalls sehr
Mich
freuen.
auch, ja.
Also Frau Matthese, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof waren.
Sehr gern.
Katharina, dir, ja, Katharina, dir vielen, vielen Dank für diese Folge.
Dankeschön, Steffi.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!